Liebe Universitätsfamilie, liebe Geschwister im Glauben, wenn Historiker in den nächsten Jahrzehnten oder Jahrhunderten auf die Zeit unserer Gesellschaft nach dem Krieg zurückblicken, also auf die letzten 70, 80 Jahre, dann werden sie vermutlich mal sagen, im Blick auf die ganze Geschichte dieses Landes, was man Deutschland nennt oder was auch immer in der Geschichte damit zu tun hatte, dann werden das womöglich die erfolgreichsten Jahrzehnte in der gesamten Geschichte unseres Landes gewesen sein. Vielleicht gewesen sein, vielleicht geht's noch weiter. Aber nach dem Krieg scheint es so, dass unser Volk, unsere Gesellschaft so eine einigermaßen gemeinsame Vision von dem hatte, wohin eine Gesellschaft geht und wie gutes Leben, gelingendes Leben in so einer Gesellschaft aussieht. Begleitet von der Einbindung in westliche Demokratien, funktionierende Demokratie, wachsender Wohlstand, an dem ganz, ganz viele beteiligt werden konnte, soziale Sicherheit, Frieden, stabiler Frieden. Eine vergleichsweise sehr, sehr besondere Zeit in den letzten Jahrzehnten. Und heute spüren wir, liebe Schwestern und Brüder, dass wir ins Fragen kommen. Was ist diese Idee dieser Gesellschaft heute noch angesichts der multiplen Krisen, die wir haben? Die Klimakrise, die Frage nach dem Umgang mit dem Schicksal von Menschen auf der Flucht, die Frage, wie bewältigen wir den technologischen Fortschritt, der auf der einen Seite so viel Segen bringt und auf der anderen Seite so viele Herausforderungen. Wie geht's nach der Pandemie weiter? Was wäre, wenn eine neue käme? Viele Krisen, von denen ich jetzt nur einige aufgezählt habe. Gleichzeitig erleben wir Polarisierung in der Gesellschaft und Emotionalisierung und sowas wie womöglich den Verlust von Diskursfähigkeit. Ich bin überzeugt, liebe Schwestern und Brüder, dass ein stabilisierender Faktor der letzten 80 Jahre nach dem Krieg auch die christliche Vision von Menschsein war. Auch das, was wir glauben, was Menschsein ausmacht, ganz stark die Erklärung der Menschenwürde, die ohne den Beitrag der Christen nicht denkbar ist, als eine Art Fundament der Zeit, in der wir leben und gelebt haben. Und wo wir aber spüren, dass gerade auch die Kirchen in unserer Zeit, beide großen Kirchen unseres Landes, in eine fundamentale Krise geraten sind. Ich glaube, die katholische Kirche, erlebt die herausforderndsten Transformationsbewegungen seit der Reformation. Und die Kirche in 10, 20 Jahren wird eine andere sein, als was wir sie jetzt noch, vor allem auch in unseren Gegenden, die immer noch stark von Volkskirche geprägt sind, erleben werden. Und da sind Sie alle miteinander an einer Universität, wie ich einleitend schon gesagt habe, die das K im Namen trägt. Ist das K jetzt was zum sich schämen? Angesichts auch der Skandale, die in unserer Kirche da sind? Oder ist das K auch eine Möglichkeit, sich neu zu besinnen um das, worum es eigentlich geht? Ich möchte die beiden Texte, die wir gehört haben, als Anlass nehmen, um ein Plädoyer natürlich für die zweite Frage zu geben. Wir haben zwei Texte gehört, die am Anfang zweier ganz großer Reden im Neuen Testament stehen. Gehören zu den längsten Reden, die wir im Neuen Testament haben. Stephanus, der eben geweiht worden ist zum Diakon von den Aposteln, offensichtlich ein beeindruckender Mann in seiner Dienstbereitschaft, aber auch in seiner Fähigkeit, den Glauben zu erläutern, den Glauben an Christus zu erläutern, auf der einen Seite, und Jesus selber, der im Johannesevangelium im 6. Kapitel uns die große Brotrede schenkt und damit beginnt. Stephanus schaut in die Geschichte seines Volkes zurück und stellt in seiner langen Rede vor allem zwei Figuren dar. Die eine ist Josef, der alttestamentliche Josef, der von seiner eigenen Familie verraten und buchstäblich verkauft worden ist und sich danach als Retter nicht nur der eigenen Familie, sondern weiter Teile Ägyptens und der Menschen und Völker um Ägypten herum erweist, weil er rechtzeitig vorgesorgt hat, was das Thema Korn und Anbau von Korn in der Hungersnot angeht. Josef. Und Stephanus wird sagen, ihr habt schon immer wieder die Rettergestalten verleumdet, vernachlässigt, ausgeschlossen. Und er weist zweitens auf Mose hin, der sein Volk aus Ägypten befreit hat und der auch fortwährend auf der Wanderung durch die Wüste immer wieder den Aufstand, die Rebellion des Volkes erlebt. Und die beiden Figuren nimmt er als Anlass, er, der vor den hohen Priestern steht und angeklagt ist, zu sagen, schaut, und jetzt macht das genau so, habt das mit dem gemacht, der Gerechte ist. Das wird zur Steinigung des Stephanus führen. Das Argument, das darüber steht, ist, haben wir miteinander wirklich verstanden, worum es im Glauben im Innersten geht? Oder ist Glaube, ist Religion etwas, wo man vor allem äußere Moralvorschriften befolgt, die mit Sätzen angehen wie du sollst, du musst und du darfst nicht? Jesus dann fordert uns und fordert die, zu denen er spricht in der Rede im Johannesevangelium, extrem heraus. Er fängt auch an, also da gibt es dieses Brot vom Himmel, das auf dem Zug durch die Wüste gegeben worden ist zum Überleben für das Volk, das Manna. Aber der Menschensohn gibt euch das Brot vom Himmel. Sie verstehen nicht so wahnsinnig gut. Und Jesus wird de facto immer unverständlicher. Das Brot vom Himmel bin ich. Wie kann der sagen, ich bin das Brot vom Himmel? Jesus, das meinst du jetzt metaphorisch, gell? Das ist irgendwie eine Art Symbol. Ich gebe euch mein Fleisch. Doch nicht so metaphorisch, wird immer drastischer. Und sie nehmen Anstoß, immer wieder heißt sie nehmen Anstoß. Ich gebe euch mein Fleisch. Symbolisch oder? Und er setzt noch einen drauf und sagt, wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, hat das Leben nicht in sich. Und sie nehmen Anstoß. Und es wird erzählt, dass viele wegrennen und es nicht ertragen. Und Jesus sagt offensichtlich relativ entspannt zu seinen engsten Freunden, wollt ihr auch gehen? Die gehen ja alle, versteht keiner. Und Petrus ringt sich durch zu dem großen Wort, Herr, wo sollen wir denn hingehen? Wir haben erkannt, du bist der Heilige Gottes und du hast Worte des ewigen Lebens. Liebe Schwestern und Brüder, wenn ich vorhin gesagt habe, die Generation nach dem Krieg, die Generationen nach dem Krieg hatten eine Art gemeinsame Vision, einigermaßen geteilte Vision, wie gesellschaftliches Zusammenleben, wie gelingendes menschliches Leben gut gehen könnte. Und es war mitgetragen von der Vision des christlichen Glaubens. Aber die Frage war immer auch, wie tief durfte der Glaube in uns eindringen, sodass er wirklich weltbildformend ist. Heute sehen wir, dass die Gesellschaft nach ihrer Vision sucht. Wir sagen zum Beispiel, in der Ukraine, in diesem fürchterlichen Krieg, der nun schon über 2 Jahre dauert, da wird Europa verteidigt. Und wir merken, wie es darum eine Debatte gibt. Warum verteidigen wir Europa dort? Ja, ich glaube schon, dass das was Berechtigtes hat. Aber was bedeutet jetzt Europa, das da verteidigt wird? Ist es noch getragen von einer Vision, wie gut das Zusammenleben geht? Oder ist es vor allem bestimmt durch Ökonomie und weitestgehende Liberalisierung von allen Formen des Zusammenlebens? Ist das, was Europa ausmacht? Oder sind wir in der Lage, liebe Schwestern und Brüder, unsere Vision dazuzulegen? Und ich glaube, wir sind es nur, wenn wir in die Tiefe kommen und aus der Tiefe erkennen, was uns der Auferstandene eigentlich schenkt. Wir feiern immer noch Ostern. Und wenn es stimmt, liebe Schwestern und Brüder, was wir glauben, dann heißt Ostern immer Sieg über erstens Sünde, zweitens Tod. Das, was uns in unserem Zusammenleben am meisten immer wieder beeinträchtigt, kann man sagen, sind die Angst vor dem Tod. Ich will mich hier festmachen, ich will hier Sicherheit haben, ich will hier Wohlergehen haben. Und Sünde. Und Sünde bedeutet, leben, als ob es Gott nicht gäbe, und deswegen muss ich erst mal gucken, wo ich bleibe. Das heißt, strukturell Liebesunfähigkeit in mir. Strukturelle Unfähigkeit zu einer Liebe, die den anderen als anderen meint und nicht nur den anderen, sofern er mir nützt. Wenn das stimmt, liebe Schwestern und Brüder, dass wir durch die innere Erfahrung mit Christus auch in uns sowas wie Sieg über Sünde und Tod bekommen, dann öffnet sich eine ganze Vision für uns, ein ganzer Blick aufs Leben, auf unser Zusammenleben, auf unseren Weg miteinander. Dann lernen wir tiefer verstehen, wo wir herkommen, dass wir Geschöpfe sind und nicht selber Gott. Und dann lernen wir tiefer verstehen, wo wir hingehen, ins Haus des Vaters, der uns hier schon zu seinen Kindern und Familienmitgliedern macht. Und dann lernen wir eine Form des Miteinanders hoffentlich als unseren christlichen Beitrag, der die Gesellschaft erneuern kann und vertiefen kann. Aber die Voraussetzung ist, wenn wir an Jesus und an Stephanus denken, haben wir unseren Glauben so verinnerlicht, dass er nicht nur und zuerst in der Gestalt von Moralvorschriften daherkommt, die keiner mehr versteht. Sind wir befreite Menschen, weil wir ihn kennen, weil wir zu ihm gehören, weil wir ihn lieben. Gehen wir so mit ihm, dass wir anders leben können und dieser Zeit einen Entwurf von einem anderen Leben schenken können, das eine Vision hat vom guten Leben, vom Weg, wohin es geht, das mit Papst Franziskus sagen kann, im Grunde sind wir Fratelli tutti, eine Menschheitsfamilie, Geschwister, Schwestern und Brüder im gemeinsamen Unterwegssein. Ich habe manchmal den Eindruck, liebe Schwestern und Brüder, dass die Gesellschaft eher in der Lage ist, heute unseren Glauben zu kolonisieren, als dass wir die Kraft haben, Gesellschaft zu evangelisieren. Das heißt nicht, dass wir vom Zusammenleben und von den Fragen, die uns die Gesellschaft gibt, nichts lernen können. Christen sind eigentlich immerfort am Lernen, weil Liebesfähigkeit immer bedeutet Lernfähigkeit. Und trotzdem haben wir einen Beitrag zu geben, der genuin ist und das deswegen Wissen Sie, die europäische Idee der Universität ist nicht denkbar ohne den Beitrag des Glaubens. Und deswegen ist es eigentlich eine Auszeichnung zu sagen, wir haben eine Universität, die das K im Namen führt. Wir können die Frage nach der Wahrheit, die wir suchen, in einen größeren Horizont stellen und in eine größere Vision. Und ein abschließender Gedanke, liebe Schwestern und Brüder, vor allem an die Studierenden, wenn sie hier weggehen und etwas von der Vision, die uns der Glaube schenkt, verstanden haben, dann haben sie etwas Wichtigeres verstanden als zum Beispiel die Frage, welchen Beruf soll ich ergreifen? Habe ich das Richtige studiert? Bin ich genug zugerüstet worden mit theoretischen und praktischen Fähigkeiten? Das, was wir vom K her als Vision beibringen können, aufnehmen können, ist größer und wichtiger als all die anderen Fragen. Nicht, dass die unwichtig wären, aber dieser Horizont ist weiter und für ihr Leben eigentlich grundlegender. Dass etwas davon passiert, dass sie hier etwas von dem mitnehmen können, dass sie sich in diese große Vision hineinnehmen lassen, das wünsche ich ihnen von ganzem Herzen. Amen.